Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den souligsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und bei mir heute ein Gast, der passenderweise einen Namen auf Twitter und auf seiner Webseite hat, der perfekt zu unserem Frühstückspodcast passt, nämlich Serial Killers, mit C geschrieben wie das Frühstück. Und deswegen freue ich mich sehr, dich auch mal begrüßen zu dürfen hier. Wunderschönen guten Morgen, Gabriel.
Hi.
Erklär doch mal Serial Killers. Also isst du einfach so gerne Müsli und ist es ein... Geht es dir nur um diese Doppelbedeutung mit Serial Killer oder wie kam dieser Name zustande für deinen Blog?
Ja, um das volle Verständnis zu haben, müsste man quasi das Logo noch dazu sehen. Das ist eine Katze, die Cornflakes isst. Das sind quasi so die drei Grundzüge, die mich quasi beschreiben. Also Cornflakes, gutes, ausgewogenes Frühstück, Zocken und Katzen. Also das sind meine Grundpfeile quasi.
Sehr schön. Und du hast ein, ja, ich habe es jetzt Blog genannt, Online-Magazin. Wie würdest du es denn am ehesten beschreiben?
Ich würde es eigentlich in beide Kategorien einsetzen, weil es ist quasi unabhängig, weil ich es privat mache und nebenbei. Aber wir versuchen uns so seriös wie möglich zu halten, also eben bei den Reviews, bei den News. Deswegen fällt es eigentlich in beide Kategorien.
Also ein privates Magazin. So quasi. Ich finde auch, es hat so einen Magazincharakter, weil ihr eben so von den Kategorien her ganz klar in die Richtung Reviews und News und so weiter geht. Und ihr seid in Wien oder bist nur du in Wien und deine Kollegen?
Wir sind großteils in Wien, ja.
Gut, also SerialKillers mit Z geschrieben .org und dort bin ich auf einen Test gestoßen zu dem Spiel, über das ich heute mit dir reden will, Immortal Unchained. Ein Spiel, was mir bis vor ein paar Wochen ehrlich gesagt so gar nichts gesagt hat. Ich bin dann so ein bisschen drüber gestolpert oder das Spiel wurde an mich herangetragen, weil ich auch gebeten wurde, doch dieses Spiel zu testen für die GameStar und deswegen habe ich mir das dann auch angeschaut, weil ich zum Beispiel auch The Search ganz gerne mochte. Es ist ein Souls-like. So viel braucht man, glaube ich, gar nicht, um den heißen Brei zu rumzureden. Dieses Studio, die Toadman Interactive, haben sich schon sehr stark von den Souls-like-Spielen inspirieren lassen und haben gesagt, sowas wollen wir auch machen, aber mit einem ganz besonderen Twist im Falle von Immortal Unchained.
Ja, also der Titel fokussiert sich sehr auf Third-Person-Shooter-Gameplay, was ein ziemlich interessanter Ansatz ist, weil wenn man jetzt die ganzen Souls-like-Titel durchgeht, nehmen wir jetzt zum Beispiel so Sachen wie Nioh her oder Salt and Sanctuary oder ja und so weiter. Die versuchen halt schon eigentlich eins zu eins die Souls-Essenz einzufassen und halt ein wirkliches Action-RPG zu sein. Und Immortal Unchained hat halt eben diesen Twist drin, dass es eigentlich ein Third-Person-Shooter ist, der eins zu eins Souls sein will, also Dark Souls quasi. Das fand ich halt von Anfang an schon ziemlich interessant vom Setting her, weil es ist, glaube ich, absolut schwer eigentlich das genaue Gegenteil zu produzieren, also Nahkampf nach hinten zu rücken und den Fernkampf quasi als Haupt-Gameplay-Element zu etablieren.
Ich weiß nicht, wie dir es ging, aber Hand aufs Herz, hast du gedacht, dass das funktionieren wird? Also ich war eher skeptisch, als ich das dann gehört habe, diese Prämisse.
Ja, also ich war generell sehr skeptisch, weil ich habe die Entwickler direkt angeschrieben und es gab halt eigentlich vorab nicht wirklich irgendwelche Versionen. Das ist meistens nicht so ein gutes Zeichen. Aber ja. Nachdem ich dann die ersten Tage dann gespielt habe, war ich eigentlich ziemlich positiv überrascht. Also für so ein kleines Studio, beziehungsweise ich glaube, es sind halt doch einige Veteranen dabei, die an Dead Island 2 und
Vermintide haben sie auch mitgemacht. Genau. Ja. Ist ein schwedisches Studio, wie du schon gesagt hast, relativ neu, aber aus bestehenden Veteranen, die sich da neu gegründet haben, um dieses Spiel zu machen. Und ja, es ist jetzt keine Glanzleistung geworden, dieses Spiel. Also es ist jetzt kein neuer Stern am Souls-Himmel. Ich glaube, so viel kann man schon vorwegnehmen. Ja. Aber mich hat es tatsächlich überrascht. Also ich hatte tatsächlich Spaß, denn diese Shooter-Mechanik, die bringt tatsächlich einen teilweise frischen Wind in diese Genre mit rein. Ob und wie das alles so funktioniert, das dröseln wir jetzt mal auf. Also wer Souls-Spiele gar nicht kennt, ich glaube, da ist fast niemand dabei, dem man das noch groß erklären muss. Aber ich fasse es nochmal in ein, zwei Sätzen zusammen. Bei dem Spiel ist es wie immer bei den Souls-like-Genre-Spielen der Clou, dass du relativ schwere Kämpfe hast und wenn du stirbst, verlierst du alle Erfahrungspunkte, die du bis zu diesem Zeitpunkt eingesammelt hast und mit dir trägst. Im Falle von Dark Souls sind es ja diese namensgebenden Seelen und hier in Immortal Unchained sind es Bits. das ist so ein bisschen so ein düsteres Science-Fiction-Setting, in dem man sich hier bewegt. Und diese Bits kann man dann an den Feuerstellen, die hier Obelisken heißen, an den Rastplätzen, kann man die dann eintauschen gegen Upgrades. Also man kann dann so Charakterwerte hochleveln und sich damit eben verbessern, was diese bestimmten Werte betrifft, oder in Waffen-Upgrades investieren. Und ganz klassisch, wirklich diese Formel ist 1:1 kopiert aus den Dark Souls Spielen. Das ist, wenn du eben an diesen Obelisken speicherst, sind alle Feinde, die du bis dahin erledigt hast, auch wieder da. Das heißt, man muss immer ein bisschen abwägen, gehe ich jetzt nochmal zurück und hole mir frische Munition und versuche irgendwie meine Bits zu investieren, oder riskiere ich es irgendwie weiterzukommen? Und diese Formel, die ist, glaube ich, auch wirklich unsterblich, oder? Also ich meine, absolut, ja. Da können noch so viele Spiele kommen, das macht irgendwie immer wieder Spaß, auch wenn es ja eigentlich eher schmerzhaft ist, diese Spiele zu spielen. Das kann man nicht anders formulieren eigentlich.
Absolut, ja. Also das fasst eigentlich gut zusammen. Das macht generell auch diese Souls-Titel aus, weil, oder beziehungsweise Souls-like, einfach diese Challenge. Deswegen wurde auch zum Beispiel Cuphead, der Cartoon-Shooter quasi, damit verglichen, weil er eben dieses Schwere und dieses immer wieder von neu anfangen, was eigentlich früher fast alle Spiele hatten, eben durch, aber damals halt bedingt durch die Technologie, dass man halt quasi keine Speichermöglichkeit hatte. Und jetzt ist es einfach wieder dank Dark Souls eigentlich zurückgekommen, diese Challenge mit den gezielten Checkpoints und das Verlieren von jeglichen Errungenschaften quasi.
Ja. Weil wenn man auf dem Weg zu diesem, also man kann die Seelen dann wieder einsammeln, diese Bits, das ist hier genauso. Wenn man einmal gestorben ist, liegen die da so rum und du kannst an die Stelle einfach wieder hinlaufen. Du musst natürlich wieder an allen Feinden vorbei und sie einfach wieder aufheben. Aber wenn du auf diesem Weg dorthin nochmal stirbst, dann sind sie tatsächlich für immer verloren. Das kann so ein bisschen frustrierend sein, aber gerade die Souls-Spiele machen das halt wett durch eine unglaublich gute Dichte der Atmosphäre. Also die Welt ist spannend, die Level sind unglaublich gut aufgebaut, sodass du immer wieder Abkürzungen hast, natürlich auch bei so Spielen wie Bloodborne und so weiter, dass du Abkürzungen findest, dass du dir irgendwelche Leitern runterkicken kannst, um dann wieder Abkürzungen in diesen schwereren Bereich dann bekommst, sodass du nicht immer wieder den kompletten Level von vorne ablaufen musst. Genauso funktioniert es bei Immortal Unchained auch. Aber wie hat dir denn so dieses Weltendesign gefallen? Also ich war da so ein bisschen, es ist zwar sehr abwechslungsreich, also du hast so drei verschiedene Welten, in denen du dich bewegst, plus eine vierte am Ende noch, aber optisch fand ich die sehr ansprechend, aber dann irgendwie hatte ich so das Gefühl, es ist doch sehr stark kopiert vom Vorbild, ohne irgendwie da was groß Neues zu machen.
Ja, also vor allem, was mich sehr gestört hat, waren diese langwierigen Gänge. Also man kennt es halt teilweise auch aus anderen Souls-Spielen, nur hier waren halt wirklich Passagen dabei, wo wirklich kaum Gegner gekommen sind. Also man lief teilweise im Sprint, ich sag mal jetzt 3 bis 5 Minuten, und hat vielleicht einen Gegner oder zwei Gegner auf dem Weg gefunden und danach war einfach wieder nichts. Also die Level waren zwar riesengroß, aber viel zu sehr in die Länge gezogen. Das hat mich am meisten gestört. Und ansonsten war es leider das Problem auch, diese Welten, es ist ein futuristisches Setting, Sci-Fi. Da ist es halt immer schwer, seine Vision, glaube ich, auch als kleine Studie rüberzubringen. Mhm. Diese Magie, die Dark Souls oder generell die Souls-Reihe hat, hat mir ein bisschen gefehlt. Also einfach selbst die Gegenstände, die man entdecken konnte, waren halt diese Schrift, die auftaucht und die Item-Beschreibungen liefert, war sehr generisch gemacht. Also mich hat da jetzt irgendwie nichts motiviert, mich in die Welt hineinzuversetzen oder eben diese Gegenstände als irgendwas Besonderes zu betrachten. Was halt eben in Souls komplett anders ist.
Ja, aber das schaffen ja, also auch manche Klone schaffen das. Also ich finde, Nioh hat es unglaublich gut geschafft, auch dieses asiatische Flair einzufangen. Da hatte ich unglaublich viel Spaß und hat mich die Welt irgendwie auch gefesselt mit diesen verschiedenen Geistern, die man dann da eben für sich so als Mentoren da haben konnte. Und auch The Search zum Beispiel, finde ich, ist unglaublich gelungen, da eine glaubhafte, bösartige Apple-Welt zu erstellen. Also du befindest dich ja in The Search nur in so einem Komplex, in so einer alten Fabrikanlage und da ist ziemlich viel Abwechslung drin und du findest immer wieder dann auch so Videos vom ehemaligen Firmenchef, du hast so Bahnstrecken, die Gebiete miteinander verbinden und so weiter. Und das hat mir bei Immortal Unchained total gefehlt. Das sind drei generische, beliebige Fantasy-Welten, in die du da geworfen wirst. Das eine ist so eine Eiswelt, das andere Mal bist du im Dschungel unterwegs und am Anfang bist du in einem unglaublich trostlosen, langweiligen, grauen Gefängnis, Betonklotz, der dir überhaupt nichts irgendwie zeigt oder sagt. Und wenn du dann mal irgendwelche NPCs oder so triffst, die dann so rumsitzen, auch gerade in dieser futuristischen Welt, die mit so Neon-Schriftzügen und so und Regen und düster, die hängen alle irgendwie nicht so zusammen. Also ich habe nie verstanden, was soll ich denn hier eigentlich? Ich bin so ein Immortal, der dann da am Anfang in Ketten liegt und dann breche ich da aus und ich habe natürlich Amnesie und ich soll natürlich die Welt retten. Und da ist mir schon das Gesicht eingeschlafen, als ich das gelesen habe. Und dann reise ich da durch die Welten und habe hin und wieder mal irgendwie eine ganz coole Aussicht oder mal irgendwie ganz schöne, schaue ich da von so einer Brücke runter, unten auf diesen Dschungel und so weiter. Aber ich habe keinen Zusammenhang verstanden, was diese Welt und wie dieser Nexus das alles miteinander verbindet. Da hat mir einfach eine, wie du schon gesagt hast, so eine Vision des Studios gefehlt, was diese Welt mir gibt oder warum ich die retten sollte oder warum ich mich da überhaupt in dieser Welt bewege.
Ja. Also ich denke mal, das ist einfach aufgrund der Tatsache, dass es ein kleines, junges, also ja, auf jeden Fall mein kleines Studio ist. Und ich nehme mal an, das Budget hat ja einfach gefehlt, weil was ich wirklich gemacht habe, sind diese gezeichneten Cutscenes dazwischen, also die Zwischensequenzen. Die sahen sehr vielversprechend aus, nur war das eben quasi das einzige Highlight. Also da hätte ich mir schon mehr erwartet und vor allem der Zusammenhang einfach, also zwischen den Abschnitten, zwischen den Planeten, die man bereist, zwischen den einzelnen Points, an denen man kommt, etwas mehr Story, die irgendwie nachvollziehbar ist. Also dieses, es wurde halt eben wieder wie bei Dark Souls versucht, mysteriös zu sein und durch Item-Gegenstände etwas zu vermitteln, nur geht das halt leider nicht, wenn eben schon die Schriftfont quasi einfach nur zeigt, okay, ich habe das jetzt quasi irgendwie gerade im Word zusammengeschrieben, es ist irgendein Text. Also es war einfach nichts, was irgendwie mich als Spieler reinziehen würde, das war das Problem.
Ich würde es auch gar nicht so sehr auf die Studiogröße, ehrlich gesagt, oder auf die schieben, weil sie haben ja drei komplett verschiedene Welten entwickelt und entworfen. Also dann hätten sie lieber bei einer bleiben sollen und da spannendere Gebiete machen sollen, die irgendwie mir was sagen. Also ich meine, die Energie ist ja trotzdem reingeflossen. Das ist ja kein Low-Budget-Game. Also natürlich merkt man, dass es jetzt keine AAA-Produktion ist, aber es ist schon auch nicht jetzt auf einem Indie-Level wie Salt and Sanctuary, irgendwie ein 2D-Plattformer oder sowas, wo man das Gefühl hat, das haben zwei, drei Leute entwickelt. Also es ist schon ein umfangreiches, größeres Spiel. Man ist ungefähr so 15 bis 20 Stunden beschäftigt damit. Ja. Also da gibt es jetzt nichts zu meckern. Mir fehlt einfach nur so dieser Zusammenhang. Lass uns mal über das Gameplay reden. Also das ist ja wirklich das Augenscheinlichste, wo sich dieses Spiel von den anderen Spielen unterscheidet, zumindest was die Shooter-Mechanik angeht. So diese grundsätzliche Herangehensweise, also dass du immer vorsichtig einzelne Gegner versuchst herauszupicken, dass du sofort stirbst, wenn du dich irgendwie mit 3-4 Leuten anlegst gleichzeitig und dass man so ein bisschen so tänzelt zwischen um die Gegner herum und versucht eben auch mit seinem Energiehaushalt den zu managen, um im richtigen Moment ausweichen zu können, um dann zu schießen. Es fühlt sich ja dann trotzdem wie ein Souls-Kampf an, auch wenn man halt mit Maschinenpistolen und irgendwie Scharfschützengewehren unterwegs ist, oder?
Ja, absolut. Also das Feeling haben sie auf jeden Fall gut übernommen. Eben durch das Dodgen ist wirklich gut, finde ich. Was mich halt dann auch wieder etwas gestört hat, war das Überfordertsein, also was viele Action-RPGs nicht ganz gut schaffen und Dark Souls auch ein wenig kämpft, ist, wenn wirklich 4-5 Gegner auf der Plattform sind, zwischen den Gegnern sinnvoll zu wechseln. Also mir ist das leider bei vielen Bossen passiert, dass ich dann knapp einen Schuss hätte mir gefehlt und ich hätte aus manuelle Zielen wechseln müssen, aber ich bin dann, also das Autoziel hat einfach auf irgendeinen Gegner, also es waren halt 5 Gegner auf irgendeinen Gegner gewechselt und das ist mir halt wirklich sehr oft passiert. Also trotz der Tatsache, dass ich einen Gegner fixiert habe, ist es automatisch aus irgendeinem Grund auf den Gegner dahinter oder davor gesprungen. Das hat mich halt beim Gameplay eigentlich am meisten gestört. Und ansonsten muss ich halt sagen, dass die Shooter-Mechanik hat mich wirklich überrascht, weil der Wechsel zwischen manuellen Anzielen und automatischen Anzielen hat ansonsten ganz gut funktioniert und es hat auch diese Challenge von einem Souls-Game, also vom Schadensoutput und von der Mechanik der Waffe. Also ich habe mich eigentlich selten extrem überpowered gefühlt.
Und ja, also ganz, ganz weh. Also ich finde, es sind manche Waffen, die ein bisschen unbalanced sind, kommen wir gleich nochmal dazu, aber wie fandest du denn, erklär vielleicht nochmal für die Zuhörenden, was du mit manuellen Zielen und Autozielen meinst. Also hast du es mit Gamepad oder mit Maus und Tastatur
gespielt? Mit Gamepad. Also man konnte halt beim Gamepad zum Beispiel einfach den Rechner-Logic reinklicken und hat dann quasi automatisch auf den Gegner vorne das Ziel.
So dieses Zelda-Lock-On.
Ja, genau. Quasi. Nur das eben hat aus irgendwelchen Gründen teilweise automatisch das Ziel gewechselt, obwohl man die Position zum Beispiel nicht verändert hat. Also das hat mich zum Beispiel am meisten gestört. Mhm. Und das manuelle Zielen war dann einfach mit L2, wie man es also das Shooting kennt. Und das war eben ein Stück langsamer. Also ich würde es fast vergleichen mit Killzone. Mhm. Von der Geschwindigkeit. Das heißt, man hat nicht ganz, man kann natürlich die Sensitivität wie bei jedem Shooter umstellen, aber man hat nicht ganz dieses Feeling von einem Destiny oder Call of Duty, dass man jetzt sofort einen Headshot verteilen kann, und das hat es natürlich ein Stück schwerer gemacht.
Ja, man kann aber, wenn man mit Gamepad spielt, auch beim linken Trigger sagen, er soll sofort einrasten. Mhm. Also ich habe es jetzt am PC gespielt, da kannst du es auch mit Maus und Tastatur dann spielen, da kannst du dann eben auch sagen, dieses Lock-on-Rasten oder dann eben halt mit Maus und Tastatur. Ich fand aber die so Third-Person mit Maus und Tastatur spielen, finde ich immer ein bisschen schwierig. Also ich meine, das Spiel gibt's halt für PC, für Konsole, PS4 und Xbox One. Ich habe es dann doch schlussendlich, hat sich irgendwie wie ein Konsolenspiel angefühlt. Ich habe es dann hauptsächlich auch mit dem Gamepad gespielt und dann eben auch so zwischen diesen teilweise manuellen Zielen und dem Lock-on gewechselt. Aber ich war nie so richtig happy mit beiden Steuerungsmechaniken, weil du immer... Dieses Lock-on ist natürlich super praktisch, also auch das automatische Lock-on. Du bist sofort auf den Feind eingeklinkt, und hast ihn dann so direkt im Visier. Aber die meisten Gegner haben eben eine empfindliche Stelle, die nicht unbedingt da ist, wo das Lock-on ist. Ja. Und deswegen lohnt sich's halt manchmal auch dann irgendwie gezielt, wenn da ein Schildgegner vor dir ist, dann willst du halt auf den Kopf zielen oder auch auf die Beine oder so. Ja. Und ganz, ganz oft musst du halt irgendwie in den Rücken der Gegner kommen, um sie dann da an der empfindlichen Stelle zu treffen, weil jeder Gegner so eine leuchtende Sache hat. Ja, und wenn du die nicht triffst, genau, und wenn du die triffst, verteilst du kritischen Schaden und sparst vor allem Munition. Weil das ist nämlich das Wichtigste hier an dem Spiel. Du hast nicht nur diese Ausdauerleiste, die runtergeht, sondern du musst ja ständig nachladen und hast vor allem auch Munitionsprobleme. Also mir ist es ganz oft passiert, dass ich eine Stelle schon fast erfolgreich geschafft hatte, aber dann irgendwie da stand und keine Munition mehr hatte. Und den Nahkampf zu gehen, ist in diesem Spiel nicht unbedingt empfehlenswert, finde ich.
Ja, absolut. Und Munitionspacks gibt es zwar, aber es ist wirklich rar als gut. Also die sind sehr limitiert verteilt auf der Welt.
Aber so ganz glücklich wurde ich dann doch nicht mit diesem Shooter. Also ich habe dann ganz oft das Gefühl gehabt, ich war verskillt. Also du hast 8 Attribute. Du kannst am Anfang auswählen aus 6 verschiedenen Klassen, die sich aber nur durch die Verteilung dieser Werte unterscheiden. Also die eine Klasse ist dann, was weiß ich, ist halt eher auf Shotguns oder so spezialisiert am Anfang des Spiels. Und du hast bei jeder Waffe, die du findest, dieses einfach ganz normaler Loot, der in den Kisten und so rumliegt oder von Feinden gedroppt wird, findest du Waffen. Die haben verschiedene Seltenheitsgrade und eben auch Ansprüche an deine Attribute. Ja. Und ich hatte das Gefühl, ich habe eine Scheißklasse am Anfang ausgewählt, die zu wenig Stärke hatte, weil die ersten Stunden, ungelogen, habe ich nur Waffen gefunden, die alle irgendwie Stärke 11 oder 12 gebraucht hatten. Und ich hatte halt eine Klasse, die mit Stärke 6 oder 7 oder so angefangen hat. Und ich hatte das Gefühl, gerade die Shotguns sind richtig, richtig stark im Vergleich zu vielen anderen Waffen. Also da hatte ich so das Gefühl, da hätten sie ein bisschen mehr Balancing walten lassen können, was die Waffen, die Drops vor allem, also dass vielleicht eher Waffen droppen, die dir in deine Klasse reinlaufen, oder irgendwie diese Attribute irgendwie auch. Man kann die ja im Spiel nicht mehr umskillen. Man kann die ja zwar alle immer erhöhen, aber dann geht's halt ans Grinden. Dann musst du halt losgehen und irgendwie ein paar Mal irgendwie so ein paar so Runs machen, um irgendwie deine Stärke zu leveln, wenn du das gerne möchtest. Also es gibt keine Möglichkeit, die Sachen dann wieder zu resetten und neue Punkte zu verteilen. Das hätte ich mir an der Stelle mal gewünscht.
Ja, das mit der Schrotflinte kann ich auf jeden Fall zustimmen, aber das ist ein generelles Bild, was man aus vielen Shootern kennt, dass halt meistens die Schrotflinten ein Stück stärker sind, einfach durch den, also ich glaube, es ist einfach schwer als Game Designer sowas perfekt hinzubekommen, weil Schrotflinten müssen logisch einfach einen stärkeren Output haben von der Schusskraft, weil sie halt im Nahkampf eigentlich meistens eingesetzt werden. Und dadurch, wenn man ein Spiel hat, wo man sehr nah an den Gegner irgendwie rankommt, eben wie hier mit Autolock und dann hinter den Gegner dodgen, kannst du halt extrem viel Schaden raushauen. Und das in dem Fall waren die Schrotflinten auch aus der Distanz etwas zu stark in dem Spiel, weil man halt einfach den Gegner ein bisschen vorbereiten konnte und dann halt eben, weil er ständig durch jeden Schuss Ausdauer verliert und dann kurz diesen Ausdauer-Lock hat, wo er keine Stamina mehr hat und dann quasi ein bisschen rumtaumelt. Und dann konnte man leicht hinter ihn dodgen und dann eben in den Rücken schießen. Das war halt der Vorteil durch die Schrotflinten. Und ich hatte halt zum Beispiel das Problem mit der Stärke nicht, weil mich hat von Anfang an eben interessiert, jede Nahkampfwaffe hat eben Stärke verlangt. Und mich hat von Anfang an interessiert, wie sinnvoll die Nahkampfwaffen im Spiel sind. Deswegen habe ich von Anfang an Stärke sehr hoch gelevelt.
Ja, ich hatte das Glück gehabt. Also unsere Empfehlung auf jeden Fall mit großer Stärke anfangen bei dem Spiel. Ja. Und dann hast du aber ja auch so ganz andere Waffen. Das finde ich ist dann auch sehr reizvoll. Also du schaltest dann nach und nach, wenn du auflevelst, mehr Waffenslots frei. Und dann wird das Spiel hinten raus auch echt spannender, finde ich, wenn du dann eben drei oder vier Waffenslots hast und dann wirklich auch wechseln kannst. Also ich habe dann eine Sniper gehabt, die irgendwie Eis-Elementarschaden hatte, die dann die Gegner so leicht eingefroren hat. Dann hast du irgendwie, auch jede Waffe hat so einen Skill, also so einen Skillshot, ja, der dann irgendwie immer sehr unterschiedlich ist. Also hast du mal irgendwie eine komplette Salve, die rausgefeuert wird, ohne dass die Waffe verzieht. Oder du hast, was weiß ich, diese Fähigkeit, dass die Gegner ins Taumeln geraten, was du gerade erwähnt hast. Und ja, damit rum zu experimentieren, macht tatsächlich sehr viel Spaß. Aber man findet gar nicht so viele Waffen. Also ich hätte mir ruhig ein bisschen mehr Loot gewünscht, ehrlich gesagt, um da ein bisschen mehr experimentieren und ausprobieren zu können.
Ja, wenn ich mich nicht täusche, gibt es, glaube ich, wirklich nur 100 Waffen im Spiel verteilt. Also. Mhm. Und ich habe mich halt dann meistens auf irgendeine festgelegt und die dann halt bis zum Ende durch abgegradet. Also das fand ich auch relativ einfach also das Upgrade-System war relativ simpel gemacht und hat auch nicht so viel Ressourcen verschwendet, finde ich. Also man hat eigentlich immer schnell, würde ich mal sagen, die Waffen upgraden können.
Ja, du musst halt dafür auch Bits ausgeben, also ist einmal so ein bisschen so ein Abwägen. Spare ich jetzt noch ein paar Bits, um einen Charakterpunkt zu stärken oder gebe ich das jetzt für Upgrades aus? Du brauchst aber noch so zusätzliche Module, die man dann so finden kann. Und da haben mir ganz oft irgendwie welche gefehlt, aber je mehr du spielst und grindest, dann kommen die auch. Aber wie gesagt, hätte ein bisschen mehr loot-orientierter sein können. Ja. Wie fandest du denn die Gegner-KI von den Gegnern? Also die Gegner Varianz ist ja durchaus da. Also da gibt es dann auch, wie gesagt, Leute, die mit Schild rumrennen oder teleportierende Sniper, die ich absolut hasse. Ja. Einen absoluten Hassgegner. Oder dann auch so Kamikaze-Bomber, die dann mit Säure oder Eis bepackt dir hinterherrennen und dich auf dich stürzen. Also da finde ich, war die Varianz durchaus gegeben. Mhm. Aber wie hat dir denn das Verhalten dieser Leute gefallen, dieser Gegner?
Ja, als prinzipiell Souls-Veteran muss ich echt sagen, dass ich die meisten Gegnergruppen schon kannte. Also egal, ob der große Gegner mit Schild oder eben die explodierenden Gegner, das hat man alle schon in anderen Souls-Spielen gesehen.
Keine große Überraschung.
Nee. Ja, dadurch war ich eigentlich relativ schnell immer die Gegner eingestellt. Und auch die Bosse, muss ich sagen, ich kann es nicht ganz einordnen, ob es eben wegen der Shooter-Mechanik war oder einfach aufgrund der Tatsache, dass ich eben so verwöhnt bin von anderen Souls-Spielen und eben Dark Souls, dass die Movesets halt sehr limitiert waren. Also
die waren auch langweilig, die Bosse, ehrlich gesagt. Ja,
also die
oder? Also sehr einfallslos.
Ja, die Variation zwischen den einzelnen Angriffen und Bewegungen waren halt sehr limitiert.
Das fand ich auch eine Enttäuschung, die Bosse. Also, ich weiß nicht, ich glaube, du fandest The Search nicht so mega gut, gell?
Ja, war ich nicht.
Ich fand's richtig geil. Also ich finde, The Search ist das deutlich bessere Spiel. Ich glaube, da sind wir uns einig im Vergleich. Und ich fand zum Beispiel die Bosse bei The Search, ich habe einen in Erinnerung, der ist ein komplettes Laufband. Das ist so eine Massenproduktionsanlage und der Boss ist nicht irgendwie eine Kreatur, sondern du kämpfst in so einer Produktionshalle quasi auf Laufbändern gegen Maschinenarme. Und das meine ich halt mit einer Vision. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, dass das Studio gesagt hat, okay, wir wollen ein Souls-Spiel machen, wir haben einen Souls-Boss mit Movesets, aber wir überlegen uns was zu dieser Welt passt. Und hier bist du in der Eiswelt unterwegs und am Ende ist halt so ein langweiliger Typ, der da halt irgendwie rumsteht. Ein ganz normaler, stinknormaler Boss, der halt ein bisschen größer ist als die Standard-Mobs. Und das hat mich ehrlich gesagt schon relativ enttäuscht. Also dass da nicht irgendwie mehr Spektakel irgendwie dahinter steckt. Wenn man schon die Welt irgendwie so trostlos macht, dann macht doch wenigstens mechanisch interessante Gegner.
Ja, es gab ein paar Ausnahmen. Also zum Beispiel relativ gegen Ende gab es ja quasi diese drei Herzen, die man sammeln muss. Die waren schon etwas besonderer, die Gegner. Und zum Beispiel
also im Endgame meinst du jetzt, oder? Ja. Wenn man alle Welten durch hat, kommt man nochmal in die Welten zurück und hat auch so eine Art Schnellreise dann. Mhm.
Und hier waren ein paar gute Bosse dabei, finde ich. Und auch die optionalen Bosse waren zumindest verdammt schwer teilweise. Bei einem, muss ich zugeben, musste ich wirklich quasi cheesen. Also ich musste ihn von der Plattform weglocken, um ihn zu besiegen, weil ich nicht ganz, also ich habe ihn wirklich eine halbe Stunde normal versucht und konnte nicht einschätzen, ob die du schon erwähnt hast, die Sniper, also im Prinzip ist der Gegner so aufgebaut, dass er halt ein riesengroßer Sniper ist, der dich quasi mit einem Schuss fast töten kann. Und er spawnt laufend neue Sniper, also kleine Sniper, und sie haben alle dieselbe Mechanik, das heißt, sie können jederzeit hinter dir auftauchen oder seitlich von dir. Und man verliert halt schnell den Überblick, wenn dann halt fünf Sniper auf der Karte sind und noch der große. Und da ist mir eben das Ungeschick passiert mit diesem manuell Anlocken, wo ich ihn fast hatte. Und ich glaube, eben nach einer halben Stunde habe ich das einfach aufgeben und habe versucht, ihn halt wegzulocken von der Plattform. Und da ist mir eben aufgefallen, dass die kleinen Sniper, die spawnen, limitiert sind. Also man kann ihn auch, also der Weg, den ich hätte gehen sollen, wäre eben die kleinen Sniper erstmal ausschalten und dann ihn.
Okay. Ja, ja, es gibt Ausnahmen. Es gibt ja, wie gesagt, auch einige Lichtblicke. Es macht ja auch durchaus Spaß, dieses Spiel. Aber so insgesamt hat es mich dann doch so ein bisschen kalt gelassen. Weil dieser Frust, den man ja bei diesen Spielen automatisch hat, also mag bei dir jetzt anders gewesen sein, aber ich wollte schon auch zwischendurch mal ein paar Mal mein Gamepad zerstören. Das gehört, da werde ich sehr emotional bei diesen Souls-Spielen. Da rege ich mich auch tierisch auf. Ich kann zwar dann doch nicht aufhören und mache dann doch weiter, aber mich übermannt dann auch immer meine eigene Ungeduld. Und dann denke ich, ach, jetzt renne ich da schnell durch und es klappt ja dann nie. Also es funktioniert ja in der Regel nie, dass man dann doch mal schnell durchrennt und Gegner links liegen lässt. Es hat schon Spaß gemacht, aber ich glaube, ich freue mich eher jetzt auf den nächsten Teil. Also ich habe einige interessante Aspekte gesehen, wo ich denke, wenn die da dranbleiben und einen zweiten Teil machen, man hat es ja auch gesehen bei Deck 13, also Lords of the Fallen war jetzt auch noch nicht so mega gut und The Surge hat ja schon deutliche Sprünge nach vorne gemacht und hat eigene Aspekte in dieses Genre mit reingebracht. Ja. Und das wünsche ich mir so ein bisschen von Immortal Unchained, dass sie da dranbleiben und weiterentwickeln und aus den Fehlern irgendwie lernen.
Ja, das habe ich auch im Review ein wenig andeuten lassen. Also ich würde mich echt freuen, wenn das Studio noch einen Teil macht. Also vielleicht mit mehr Budget, mehr Mitarbeitern, je nachdem, was sie halt brauchen. Ob sie jetzt eine kreative Idee brauchen oder mehr Entwickler, ist eigentlich relativ egal. Ich will einfach nur einen zweiten Teil von diesem Ding sehen, weil das Grundprinzip ist auf jeden Fall, also die Grundidee ist gelungen auf jeden Fall. Und es hätte auf jeden Fall einen Platz. Also es könnte sich eine eigene Nische schaffen, weil auch so Sachen wie nächstes Jahr dann Code Vein ist quasi ein Anime Dark Souls, hat auch seine Daseinsberechtigung. Und aber dann sehe ich dann langsam schon in Souls-like eine gewisse Grenze erreicht, weil jetzt zum Beispiel mit Sekiro und Nioh 2 als Konkurrenten wird es halt dann immer schwieriger oder beziehungsweise schwammiger, die Unterschiede zu erkennen. Beziehungsweise wirklich ein Merkmal rauszulesen. Und da wird sich jetzt zum Beispiel Immortal Unchained anbieten als erster wirklich als Soul-Shooter, der sich etabliert.
Eben, sie haben ja die kleine Innovation mit dem Shooter-Mechanik, die haben sie ja. Das ist ja wirklich ein Novum, was so noch keiner anders gemacht hat oder probiert hat. Und wie gesagt, es funktioniert noch nicht komplett, aber ich finde, man kann das Spiel schon empfehlen für Leute, die Souls-Spiele generell mögen und so eine neue Geschmacksnote da mal wollen.
Ja? Absolut, ja.
So, die einfach wissen, es hat Schwächen, aber es hat eben auch ein paar Stärken und es bringt halt so eine neue Geschmacksatmosphäre da rein, in diese Souls-likeige. Weil wenn man das mag, dann kann man da schon sehr viel Spaß haben. Aber für Leute, die jetzt irgendwie sagen, ich will mal ein Souls-Game ausprobieren, den würde ich sagen, erstmal die Finger davon zu lassen. Also dann lieber einer der Klassiker probieren oder die genügenden Alternativen, die es da gibt. Also Nioh zum Beispiel oder so. Ja. Ich finde, das ist kein guter Einstieg in das Genre, wenn man mit Immortal Unchained anfangen wollte.
Würde ich auch sagen,
ja. aber es wird vielleicht viele ansprechen, die halt sagen, ich habe keinen Bock auf Schwertkampf, ich will ballern. Mhm. Und deswegen so als Warnung nochmal, es ist nicht einfach Destiny mit Souls Anleihen, sondern es ist schon im Kern ein ganz knüppelhartes Souls-Game. Genau, aber Schwierigkeitsgrad, wie fandest du es denn im Vergleich? War annehmbarer als jetzt irgendwie so? Also es ist jetzt nicht so einer der ganz knackig schweren Souls-Games, oder?
Ja, also bis auf die erwähnten optionalen Bosse, muss ich echt sagen, würde ich es unter wirklich allen Souls-like-Games einordnen. Also ich würde, glaube ich, jedes einzelne Souls-like-Game, was mir irgendwie einfällt, schwieriger einordnen drüber. Vielleicht, also Golden Sanctuary war ich, also hat durch den 2D-Aspekt auch nicht so viele Herausforderungen geboten, finde ich. Aber ansonsten würde ich echt Nioh, Dark Souls, Bloodborne etc. alles drüber einordnen von der Schwierigkeit.
Ja. Du hast an der Konsole gespielt, wie lief es da technisch? Also ich hatte so ein paar Framerate-Einbußungen am PC und ab und zu hat es mal so ein bisschen geruckelt, halt immer wenn irgendwie mehrere Gegner am Bildschirm waren. War jetzt nicht schlimm oder ganz fatal, aber hat man schon gemerkt, dass sie da manchmal technisch ein bisschen Probleme hatten. Wie war es an der Konsole?
Ja, ich habe es auf einer PSP Pro gespielt und prinzipiell ja. Es waren leichte Framerate-Einbußen und vor allem bei Stellen, wo halt wirklich viele Gegner waren, beziehungsweise wenn ich Abschnitte eben durchgelaufen bin, auf längere Zeit ist halt immer, hat man schon gemerkt, dass halt die Texturen nachladen und ja, also das waren die großen Probleme. Ansonsten eigentlich alles wirklich stabil, auch im Kampf, also ist jetzt nicht wirklich viel aufgefallen.
Ja, aber da ist es ja am wichtigsten, ja. Also eben im Kampf. Wie gesagt, nur wenn dann 5, 6 Feinde, was eh nicht zu empfehlen ist, dann kann das mal kurz ruckeln, aber dann stirbt man eh.
Ja.
Das ist eh nicht zu empfehlen. Gut, also wir schicken die Leute natürlich noch zu serialkillers.org. Da findet man deinen geschriebenen Test zu Immortal Unchained, das Dark Souls, der Third-Person-Shooter. Und dann danke ich dir auf jeden Fall sehr für den Besuch. Liebe Grüße nach Wien.
Vielen Dank. Ich muss Danke sagen. Also es hat mir sehr Spaß gemacht und danke für die Einladung.
Eben, gerne wieder. Spätestens beim nächsten Souls-Game. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Du hast ja schon ein paar Kandidaten angekündigt, aber wir werden uns auf jeden Fall widersprechen. Vielen Dank.
Danke.
Tschüss.
Ciao.